Impulse. Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
Herzlich willkommen zum ersten Advent. Das neue Kirchenjahr hat begonnen. Unser Impuls wird sich auch mit dem Beginn, mit dem Neuanfang jetzt beschäftigen.
Ja, das ist jetzt aber eine komische Geschichte. Ich glaube, da haben wir voriges Jahr auch schon drüber geredet. Jesus zieht in Jerusalem ein, aber eigentlich ist er erst in 3 Wochen geboren. Also wir passen das bitte zusammen.
Vor allen Dingen ist das ja der Palmsonntag eigentlich, ja. Das Evangelium. Ne? Ja. Wir sind hier praktisch, haben eine Querverbindung Richtung Ostern oder Karwoche. Ich würde hier einen ganz anderen Schwerpunkt heute setzen, wenn ich das Evangelium nach Matthäus 21, Vers 1 bis 11 lese. Da gibt es nämlich eine Vorgeschichte. Jesus schickt 2 Jünger voraus in den Ort Betphage mit dem Auftrag: Dort werdet ihr eine Eselin finden und dann bindet sie los und bringt sie mir. Und dann wird sich Jesus darauf setzen und dann wird diese Geschichte mit den Kleidern und mit dem Hosianna-Rufen kommen. Also die Kleider werden auf die Straße gelegt, die Palmblätter werden ausgelegt und Jesus zieht ein nach Jerusalem. Die Einzugsgeschichte, darüber haben wir letztes Jahr schon mal geredet, ist natürlich etwas, der Friedefürst kommt, der hat bei David schon eine Vorgeschichte, dass David durch ein bestimmtes Tor auf einem Esel in die Stadt geritten ist und das provoziert, wenn Jesus das tut, natürlich jeden Pharisäer, jeden Rechtgläubigen damals, ist er jetzt der neue David. Also dieses Zeichen hat man verstanden.
Ja, es ist, glaube ich, sogar das Osttor gewesen, wo genau. Die Sonne aufgeht. Das ist ein noch viel heftigeres Motiv. Ja.
Ich würde heute mal den Blick woanders hin richten, nämlich dieser Auftrag an die 2 Jünger. Die machen ja etwas, was auch man nicht einfach tun kann. Sie gehen in einen Ort und binden dort eine Eselin mit ihrem Jungen los, fragen nicht. Und dann kriegen sie als Ratschlag, wenn euch jemand fragt und sagt, der Herr braucht sie.
Derjenige, der dann dort angesprochen wird, der weiß, glaube ich, im ersten Moment gar nicht, was für ein Herr macht er jetzt, sein Herrn, für den er arbeitet, ja. Oder ist es, sind es die 2 Gespannungen von Jesus, von denen er schon gehört hat, sind es die Jünger?
Das ist natürlich die Frage, welcher Herr?
Ja.
Hat Jesus dort Kontakte oder hat er das vorher schon gemanagt? Und ihr seid die 2, die er jetzt schickt, das könnte ja sein, nicht? Dass das schon vorher geplant ist. Oder hat Jesus inzwischen schon so eine Bekanntheit, dass automatisch klar ist, dass er der Herr ist?
Das glaube ich fast. Er hat sich ja sehr lange in der Gegend schon aufgehalten und es waren, heute sagt man, tausende Follower schon, die ihm gefolgt sind oder viele Menschen zumindest, die seinen Lehren gefolgt sind, die das revolutionär und cool gefunden haben, was er da hat, was er gesagt hat. Eigentlich hat er ja niemandem widersprochen. Er hat nur seine eigene Auslegung kundgetan.
Ja. Natürlich. Wäre denkbar alles gut, aber ich möchte den Gedanken auch noch ein bisschen verfolgen, dass man diesen Herrn jetzt noch nicht persönlich kennt, die fragen. Und trotzdem hat diese Aussage, der Herr braucht diesen Esel, eine unglaubliche Autorität, dass die Menschen ihnen sofort diesen Esel überlassen. Mein Gedanke ist dabei nämlich, diese Autorität hat etwas von dem Kommenden. Das Reich Gottes kommt und hier bricht etwas in den Alltag hinein. Die normalen Regeln werden jetzt praktisch übergangen und hier ist eine höhere Autorität. Mich erinnert das nämlich, dieses Losbinden, auch von Schuld losbinden. Das ist eigentlich der Gedanke, den Petrus, die Schlüsselgewalt des Petrus nennt man das auch, dort bekommt, Jesus überreicht ihm ja symbolisch die Schlüssel des Himmels, was du lösen oder binden wirst auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden oder je nachdem gelöst sein. Und ich denke, das ist vielleicht etwas auch für uns, was wir mitnehmen können, ein Bild für das Handeln im Alltag. Was du losbindest, vergib Schuld und lass dir Schuld vergeben, geh diesen Weg. Beharre nicht auf den alten Hin- und Her-Regeln, wie du mir, so ich dir, sondern löse.
Wovon löse ich mich selber, ist das eine. Und woran möchte ich mich aber auch binden? Das ist, glaube ich, das andere ja. Motiv, was da auch recht wichtig ist. Für was entscheide ich mich? Ja.
Kein Pferd, kein großes Tier, sondern einen schlichten Esel. Der Esel war ja das Zeichen auch der einfachen Leute. Nicht der Herrschaft, sondern der Herr, der kommt, der uns begegnet, kommt auf einem Esel, auf einem Weg der normalen Menschen, nicht von oben.
Das heißt, das war natürlich eine symbolhafte Geschichte. Er ist einer von uns, er sieht uns, er kennt uns, er weiß, wie es uns geht. Ja. Er ist kein übermächtiger Herrscher und gibt sich auch so nicht.
Ja.
Das war, glaube ich, auch ganz eine wichtige Geschichte.
Die Herrscher wurden ja auch in der Antike grundsätzlich fast immer als Götter oder als Abkömmlinge, als Gottes Söhne betrachtet. Und hier eigentlich genau dieses Symbol, dieser Gottessohn, so wird er ja bezeichnet auch, Christus, ist aber ganz Mensch.
Gerade mit dem Trauma, sage ich jetzt einmal, das das Volk Israel erlebt hat durch die Knechtschaft in Ägypten mit den Pharaonen in vergangenen Jahrhunderten zuvor, wo der Pharao ja wirklich als Gott verehrt wurde, tatsächlich, ja. Also das ist nicht nur eine gewisse Göttlichkeit ihm zugesprochen worden, sondern er war ja wirklich also eine totale Instanz, ja.
Und was hier deutlich wird, meine, da zeichnet sich natürlich auch die Diskussion ab, wer war denn Jesus? Ganzer Gott und ganzer Mensch. Wir kippen immer in diese halbgöttliche Geschichte rein. Oder auf jeden Fall Gott, aber sicher nicht Mensch ganz oder so. Nicht? Aber hier wird deutlich, er ist totaler Mensch. Und das Dogma sagt ja dann auch, dass er ganzer Mensch und ganzer Gott war. Nicht? Und das sollte man nicht vermischen, aber auch nicht trennen.
Es gehört alles zusammen.
Es gehört zusammen, aber wir können, wenn wir die eine Sache, die Linse scharf stellen, auf das Menschsein richten, dann dürfen wir nichts ausblenden und meinen, damit könnten wir die Göttlichkeit retten, sondern wir müssen ihn als Menschen wahrnehmen. Und gleichzeitig die Linse scharf stellen und das Göttliche betrachten, dann ist er ganz Gott.
Vielleicht kann man das ein bisschen erklären mit dem Begriff einer Erscheinungsform oder eines Auftretens, das halt manchmal so ist. Jeder hat auch verschiedene Erscheinungsformen, in denen er auftritt und das ist ja vielleicht auch in dem Fall zutreffend, kann man das so sehen?
Ich würde es, dieses Bild der Göttlichkeit und der Menschlichkeit in der Bibel sagte, er kam von Gott, also nach dem Johannesevangelium, er war ganz Gott und er wurde Mensch. Er war ganz Mensch und er kehrt zu Gott zurück. Das heißt, er verbindet diese zwei unglaublich weit entfernten Ebenen miteinander. Und das ist ja eigentlich ein wunderschönes Vorbild auch für uns als Menschen, uns auch aus Gott kommend zu verstehen. Und wir sind hier unsere Zeit auf Erden, aber wir haben göttliche Wurzeln. Jesus nimmt uns eigentlich quasi hinein. Er ist das Vorbild und wir kehren auch zu Gott zurück.
Und ganz bewusst im Matthäusevangelium ist er immer wieder der Menschensohn.
Ja.
Also ganz tituliert, sich selbst so nennend.
Der Menschensohn ist der Sohn der Menschen und für die Menschen. Und das wird klar herausgestrichen, damit das nicht verwechselt wird. Und das war auch wohl einer der Hoheitstitel, den man ihm, von dem er selber auch gesprochen hat, den man ihm auch nicht erst im Nachhinein untergejubelt hat, wie vielleicht manches andere, sondern das ist der grundlegende Titel für ihn. In diesem Sinne wünsche ich uns einen guten Advent, eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen Christi, dass wir mit ihm und zu ihm unterwegs sind. Alles Gute!